Radio Vorarlberg.
Die Wochenzusammenfassung
von Neues bei Neustädter.
Ein Kompliment an die Kollegin Belminuti und das waren die Themen dieser Woche. Neue Möglichkeiten der Corona-Tests, erste Erfahrungen mit der Impfung, was bringt der Brexit und Gewaltschutz für Kinder.
Die Neues bei Neustädter Woche.
Themen, Meinungen und Hintergründe.
Neues bei Neustadt am Freitag mit der Wochenzusammenfassung. Es war eine bewegte Woche in Sachen Corona. Das Virus verändert sich, die Mutation macht große Sorgen. Es gibt eine breite Diskussion zu den Impfungen und am Donnerstag beschloss der Nationalrat das sogenannte Eintrittstesten. Aber niemand weiß heute, wann das wirklich zur Anwendung kommen soll. Trotzdem ist der Corona-Test nach wie vor wichtig. Gibt es doch wichtige Informationen und Sicherheit? Darüber diskutierten wir am Montag mit unserem Studiogast, mit der Landesrätin Martina Rüscher.
Testen und Impfen, das sind unsere zwei Säulen, mit denen wir im kommenden Jahr arbeiten. Es gibt nur diese zwei Wege, um diese Pandemie zu bekämpfen. Und mit dem Test ist natürlich verbunden, positiv getestete Personen rasch zu erkennen und deren Infektionsketten zu unterbrechen. Je besser uns das gelingt, desto eher haben wir diese Pandemie wirklich bekämpft.
Sagt Martina Rüscher. Unsere Diskussion in der Sendung am Montag hat gezeigt, dass es doch eine große Skepsis gegenüber dem Test gibt. Die Sinnhaftigkeit wird in Frage gestellt. Zum Teil auch wegen schlechter Erfahrungen. Hier der Anruf dazu von der Frau Netzer.
Also ich habe mich ja dreimal testen lassen. Und aber das erste Mal, da habe ich ihn gebraucht, also ich und mein Mann, zum Wegfahren. Und da hat man gesehen, innerhalb von 48 Stunden kriegt man. Gekommen ist der 120 Stunden später. Ich war dann auch im Dezember bei der Massentestung am 5. Dezember. Ist auch negativ. Aber ich finde es eigentlich ein Blödsinn, immer zum Testen zu gehen. Ich habe dann gedacht, im Dezember, ich gehe, dann wird alles vielleicht gelockert. Aber es ist sehr viel schärfer, ist es auch nicht gelockert. Warum soll ich eigentlich immer testen gehen, wenn ich überhaupt keinen Vorteil habe?
Ja, da spricht die Frau Netzer was Wichtiges an. Der wichtigste Vorteil ist natürlich, man macht es für sich und für die Allgemeinheit. Wenn man selber positiv ist, dann schützt man auch alle in seinem Umfeld. Und das rechtzeitig zu erkennen, ist der wichtigste Grund, um sich überhaupt testen zu lassen. Vorteile darüber hinaus wird dieses Eintrittstest bieten. Das heißt, man kann dann auch ein Hotel buchen, man kann eine Veranstaltung besuchen. Wir hoffen, dass das natürlich auch reicht. Und zum Zeitablauf möchte ich auch noch kurz anmerken, im November, das war eine absolute Hochsaison, die wir damals hatten, mit bis zu 800 Positiven pro Tag. Viele Positive mussten dort zweimal im Testlauf, das waren PCR-Tests, durchgetestet werden. Heute sind wir bei rund 20 Stunden. Wir bekommen täglich die Zeitabläufe von der Probenabnahme bis zur Übermittlung des Ergebnisses, also bedeutend schneller. Und wie gesagt, diese Antigen Tests, die wir dann an den kostenlosen Teststationen anbieten, da kommt das Ergebnis ja sowieso sofort innerhalb einer Stunde.
Der Corona-Test ist eine Bestandsaufnahme, nicht mehr und nicht weniger. Er gibt Informationen und damit aber auch Schutz für sich und für das eigene Umfeld, zum Beispiel in den Pflegeheimen. Dazu die Ursula Fischer, sie ist Obfrau der Arbeitsgemeinschaft der Heimleitungen.
Es liegt da sicher eine große Verantwortung bei uns allen, um einen bestmöglichen Schutz für unsere Bewohnerinnen und Bewohner aufrechtzuerhalten. Die Möglichkeit der Testung, auch wenn sie alles andere wie angenehm ist, ist sicher einfach eine Möglichkeit der Sicherheit. Ja. Aber weil es eben alles andere wie angenehm ist, ist die Akzeptanz, ich sage jetzt einmal, durchzogen. Eigentlich müssen sich alle testen lassen, aber wenn jemand es partout nicht will, zwingen kann man niemanden. Da können wir nur an die Vernunft, an die Verantwortung appellieren und Gespräche führen.
Grundsätzlich habe ich Verständnis. Es geht ja um den eigenen Körper. Allerdings muss ich dazu sagen, gerade in Pflegeheimen ist es noch einmal eine besondere Situation, denn man trägt eine wirklich große Verantwortung. Wir haben auch ein verpflichtendes Monitoring eingeführt. Das heißt, wir sehen jede Woche, wie viele Mitarbeitende pro Heim jede Woche getestet werden. Und werden uns auch vorbehalten, hier selbst aktiv zu werden und auch nachzugehen, wenn das nicht eingehalten wird.
Eine Frage, die auch bei unserer Sendung immer wieder aufgetaucht ist, was ist mit dem Test während einer Quarantäne? Kann man sich sozusagen freitesten? Dazu noch einmal die Landesrätin.
Ja, grundsätzlich macht es nicht so viel Sinn, wenn man selbst positiv ist, weil man damit, auch wenn der Test negativ wäre, die Absonderungszeit nicht beendet. Und das hat auch einen Grund, weil man eben oft nach 4-5 Tagen erst wirklich intensive Symptome bekommt. Wir sehen auch, dass sehr viele Personen erst dann durch eine extreme Verschlechterung des Gesundheitszustands ins Spital kommen. Das heißt, es gibt kein Freitesten. Was wir aber tun, das sind Kontaktpersonen und die werden zweimal getestet in ihrer Absonderung. Aber auch dort dient es nur dazu, dass wir wissen, sind sie positiv und wiederum deren Kontakte absondern können. Es führt nicht zur Beendigung der Quarantäne.
Sagt Martina Rüscher. Ab Montag sind übrigens in 7 Landesteilen, in den Bezirkshauptstädten sowie in Kleinwalsertal, im Bregenzerwald, in den Montafon, die neuen Teststraßen dann offen. Da kann man sich dann anmelden und gratis testen lassen.
Die neue Spa-Neustädter Woche.
Themen, Meinungen und Hintergründe.
Unser Thema am Dienstag, die Corona-Impfung. Nach politischen Diskussionen ist jetzt offensichtlich wirklich angelaufen. Knapp 100.000 Menschen wurden in Österreich bisher geimpft. Mein Gast am Dienstag war Robert Spiegel, er ist Allgemeinmediziner in Dornbirn und der Corona-Beauftragte der Vorarlberger Ärztekammer.
Also die Impfung selber ist überraschend gut verträglich. Sowohl im Krankenhaus die Rückmeldungen der 3.000 Krankenhausmitarbeiter, die geimpft worden sind am Wochenende, mit Ausnahme von zwei Berichten mit Fieber, ein bisschen grippig am nächsten Tag, war da gar nichts. In den Pflegeheimen haben wir eigentlich überhaupt nichts gehabt. Das Einzige, was wir hatten, ganz am Anfang, eine allergische Reaktion zweiten Grades.
Was heißt das?
Das ist einfach eine Unverträglichkeit auf den Impfstoff oder auf Substanzen im Impfstoff, die sich als Allergie dann entwickelt hat, die wir auch betreuen mussten dann. Aber ansonsten würde ich meinen, eine Zeckenimpfung hat mehr Nebenwirkungen.
Sagt Robert Spiegel, es gab bei uns eine sehr spannende und erfreulich normale Diskussion, möchte ich sagen, sachliche Diskussion mit den Hörern. Und die Bereitschaft, sich impfen lassen, steigt, das könnte man sagen. Aber es gibt natürlich auch Skepsis. Hier dazu der Anruf vom Herrn Wachter.
Denn der Impfstoff, der bietet ja keinen Schutz vor einer weiteren Infektion. Den fragen wir, wie viel müssen wir impfen, dass wir eine Herdenimmunität erreichen. Das geht ja gar nicht.
Ja, das ist eine der spannenden Fragen, die in der nächsten Zeit kommen. Was der Impfstoff macht, ist das, der Impfstoff verhindert zu 95% einen schweren Verlauf. Das heißt, wenn ich geimpft werde, dann werde ich zur höchsten Wahrscheinlichkeit nicht einen schweren Verlauf von Corona haben. Das heißt, der Impfstoff schützt einmal schon unser gesamtes Gesundheitssystem, dass nicht diese schweren Verläufe dann wieder die Intensivstationen volllaufen lassen. Die spannende Frage ist, ob die Geimpften dann noch als Virusträger Virus weitergeben. Das ist eine Sache, die man jetzt natürlich sehr genau untersucht, auf die wir natürlich alle hoffen. Und das Dritte ist einfach der Hinweis auf die Herdenimmunität. Das heißt, wenn dieses Virus nicht mehr so stark auftreten kann, dass wir dann so ab 60% Immunpatienten dann in die Normalität zurückführen.
Ein sehr breites Thema in dieser Diskussion war Impfen und Allergie. Stellvertretend die Frau Kurzemann.
Ich darf mich impfen lassen, aber ich bin allergisch gegen Seroquel, Voltaren, gegen die Schmerzmittel. Kann ich mich da impfen lassen?
Die einzige Gegenindikation sind Allergien gegen die Bestandteile des Impfstoffes. Das können jetzt einfach diese Stabilisatoren sein und ähnliche Dinge. Aber die Allergie per se ist keine Kontraindikation. Wir haben uns darauf geeinigt, gerade am Anfang, wo wir einfach mit dieser Impfung auch Erfahrungen sammeln. Wir impfen keine Patienten, die aufgrund ihrer Allergie einmal ein EpiPen gebraucht haben oder einen allergischen Schock erlitten haben. Die lassen wir weg. Da sagen wir, besser ist es, sie warten eben noch diese 2 Monate, bis der Vektorimpfstoff kommt. Die sind dort besser zu handeln.
Durch die steigende Impfbereitschaft wird eine Frage immer wichtiger, nämlich wann komme ich dran? Aktuell werden in Vorarlberg noch die Heime durchgeimpft, dann sind Personen über 80 an der Reihe und auch Risikogruppen. Wie heikel solche Reihungen sind, zeigte uns der Anruf von Günter Rummer. Er ist der Obmann der Lungenunion.
Also ich habe sehr große Angst. Ich habe mich schon eingesperrt zu Hause gegangen, also überhaupt nicht raus, höchstens zum Spazieren gehen einmal. Die große Angst ist aber auch das, dass einfach eine Unklarheit herrscht. Und dann vor allem, Sie haben es jetzt angesagt, das sind eine Risikogruppe. Wissen Sie, wo wir eingestuft sind nach Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums? Wir sind eingestuft in der 3. Priorität mit Asylwerbern, Personen in Obdachlosenunterkünften und Personen im Gefängnis. Jeder Pulmologe wird Ihnen sagen, dass wir höchst gefährdet sind mit COPD.
Ja, ich glaube, da ist das letzte Wort dann nicht gesprochen. Also die ersten beiden Punkte stimmen natürlich, dass man zuerst einmal das Gesundheitssystem einmal halbwegs schützen muss. Das ist eigentlich so ein bisschen eine Art katastrophenmedizinische Reihung. Die rein medizinische Reihung ist erstens mal wahnsinnig schwierig. Wir würden am liebsten wie schon gesagt, alle impfen gleichzeitig und natürlich dann zuerst die Hochrisikogruppe und dann die Jungen. Wir können es schlicht und einfach nicht. Und wir werden uns da sicherlich bemühen, dass wir einfach je nachdem, wie die Verfügbarkeiten da sind, dass wir möglichst schauen, dass wir alle Hochrisikogruppen so schnell wie möglich abdecken. Wir suchen auch Wege, wie man das am besten kommuniziert. Wir sind da wirklich jetzt Tag und Nacht dran. Wir werden uns da sehr, sehr bemühen, das möglichst ausgewogen und medizinisch sinnhaft zu gestalten.
Sagt Dr. Robert Spiegel, der Corona-Beauftragte der Ärztekammer. Informationen zu den Impfungen gibt es auf der Homepage des Landes unter vorarlberg.at. Stichwort Covid-Impfung. Es gibt auch eine Hotline zur Impfung und zwar 0810 81 06 01. Nochmal 0810 81 06 01.
Radio Vorarlberg. Neues bei Neustädter am Freitag.
Die Wochenzusammenfassung.
Die EU ohne Großbritannien, was wird daraus? Das war unser Thema Mittwoch. Es ist fast ein wenig untergegangen zum Jahreswechsel. Großbritannien ist nicht mehr Mitglied der Europäischen Union. Das ist durchaus historisch, denn das ist das erste Mitglied, das aus der Union ausgetreten ist. Mein Gast hier in Neues bei Neustädter Mittwoch war Paul Schmie, der ist Generaldirektor der Gesellschaft für Europapolitik in Wien. Und er sagte, natürlich ist es schade, dass die Briten gegangen sind.
Man darf nicht vergessen, die Union wird ohne Großbritannien einfach kleiner. Großbritannien ist das drittgrößte Land dieser Europäischen Union gewesen, die zweitgrößte Volkswirtschaft. Ein Land mit über 66 Millionen Einwohnern, ein Sicherheits- und außenpolitischer Akteur, ein Land, das Europa und die Geschichte geprägt hat, das einen sehr liberalen, diskussionsfreudigen Politikansatz hat. Aber zumindest kann man jetzt einmal einen Schlussstrich ziehen und es gibt einen geordneten Austritt. Mhm. Es gibt ein Freihandelsabkommen, es gibt ein Rahmenabkommen, das tritt in Kraft, das ist mit 1. Januar in Kraft getreten, provisorisch, weil es muss noch ratifiziert werden, aber es regelt diesen schwierigen Prozess und das ist ein Vorteil. Und die Europäische Union ist vielleicht kleiner, aber sie ist dadurch auch beweglicher und sie ist dadurch auch geeinter, würde ich sagen, weil Großbritannien auch ein integrationspolitischer Bremser war und auch blockiert hat.
Sagt Paul Schmidt von der Gesellschaft für Europapolitik in Wien. Er war via Skype bei uns an der Sendung beteiligt. Nach jahrelangen Verhandlungen gab es doch kurzfristig dann noch ein sogenanntes Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien. Die Frage ist, was ändert sich für uns Normalbürger?
Naja, als Tourist wird man schon nach England fahren können. England war auch bisher, wir haben ja vorher darüber gesprochen, England hat sich viele Sonderregeln erkämpft und war auch bisher nicht beim Schengen-Raum dabei und nicht bei der gemeinsamen Währung dabei. Das heißt, Währung wird man wechseln müssen, seinen Pass wird man herzeigen müssen. Aber man kann dort nicht so leicht arbeiten. Also die eigenen Qualifikationen wären dort derzeit nicht anerkannt. Man kann als Student nicht hingehen über das Austauschprogramm Erasmus. Wenn ich dort telefoniere mit meinem Handy, dann zahle ich in Zukunft Roaming-Gebühren. Also der Urlaub wird nicht billiger, er wird komplizierter und er wird teurer.
Sagt Paul Schmidt. Was ändert sich für die Exportwirtschaft? Vorarlberg ist ein sehr exportorientiertes Land. Es gibt zwar diesen Freihandel, aber keinen ungeschränkten Waren- und Personenverkehr. Dazu Christian Kessberg, er ist Wirtschaftsdelegierter in London.
Das Geschäft wird schwieriger, es wird teurer, aber es wird keineswegs unmöglich oder unlukrativ. Man muss Hausübungen machen, man muss sich mit dem Umstand auseinandersetzen, dass jeder Export nach Großbritannien jetzt ein Drittlandsgeschäft ist. Ein Drittlandsgeschäft hat eine Vielzahl von Fußangeln, die viele Unternehmen, die bis jetzt sozusagen im Biotop des Binnenmarkts tätig waren, noch nichts zu tun gehabt haben. Das ist gewöhnungsbedürftig, aber bewältigbar. Je kleiner das Unternehmen natürlich, desto schwieriger und je kleiner und sporadischer die Lieferungen, desto ökonomisch vielleicht weniger sinnvoll ist diese Auseinandersetzung mit einem völlig neuen Regelwerk.
Sagt Christian Kessberg, Wirtschaftsdelegierter der Wirtschaftskammer in London. Es gab eine spannende Diskussion mit den Hörern, gerade auch was die Zukunft der Union anbelangt.
Ich würde sagen, Europa ist froh, dass die weg sind. England, die haben nicht wirklich dazugehört und dass da eine Lordschaft sie immer noch für die Herren der Welt haltet.
Meine Begeisterung über den Brexit hält sich auch in Grenzen. Wir haben ja immerhin Verwandtschaft in England. Onkel, Tante und Cousine, es macht das Ganze nicht leichter. Ich habe mit der Tante telefoniert und ihr seht, es ist ein Scheiß.
Ein europäischer Binnenmarkt, eine europäische Wirtschaftsunion, die wäre super. Aber eine politische auch noch, das ist nicht möglich. Sie können doch nicht an Ungarn mit einem Briten in ein Boot setzen.
Man muss die Lehren daraus ziehen. Man muss die Europäische Union natürlich reformieren. Man muss sich auf die großen Fragen fokussieren und die lösen. Und das wissen die Leute ja. Also eine Umweltverschmutzung macht nicht an künstlich gezogenen Grenzen Halt. Ja, ein Coronavirus kennt auch keine Nationalitäten. Da braucht es vor allem ein verbessertes Zusammenspiel zwischen den Institutionen und den EU-Mitgliedstaaten. Das ist mir ganz wichtig. Es gibt in der Europäischen Union keine einzige Entscheidung, wo Österreich nicht mit am Tisch sitzt. Das heißt, dieses Zusammenspiel zwischen den unterschiedlichen nationalen, regionalen und europäischen Interessen ist ganz, ganz wichtig und ganz entscheidend. Und deswegen glaube ich schon, dass sie die Lehren aus dieser Entwicklung gezogen hat.
Paul Schmidt, der Generaldirektor der Gesellschaft für Europapolitik in Wien. Die Zukunft der Union, ist die EU nun geschwächt oder gestärkt? Macht das Beispiel Großbritanniens Schule? Nein, sagt dazu Martin Selmayr. Er ist Vertreter der EU-Kommission in Österreich. Das ist so eine Art wie Botschafter.
Niemand ist in der Europäischen Union gegen seinen Willen. Die Europäische Union ist ein Verbund, in dem die Mitgliedstaaten freiwillig dabei sind. Und deshalb muss man auch davon überzeugt sein, dass das grundsätzlich auch im eigenen Vorteil ist. Großbritannien war davon jedenfalls mehrheitlich nicht überzeugt, deshalb hat es die Konsequenz gezogen. Bei den anderen 27 Mitgliedstaaten war die Konsequenz, dass alle sich das nochmal genau überlegt haben und sogar die skeptischen Mitgliedstaaten sagen heute, also sowas wie der Brexit kommt nicht in Frage, wir wollen uns ja nicht selbst in den eigenen Fuß schießen.
Also der Binnenmarkt ist sicher der Kern der Europäischen Union und der muss funktionieren, aber die wirtschaftliche Zusammenarbeit alleine führt ja auch zu politischen Fragen. Und es geht ja nicht um eine Gleichschaltung der europäischen Mitgliedstaaten. Das wird auch nicht gelingen. Der große Mehrwert der Europäischen Union ist ja die Vielfalt, ist die kulturelle Vielfalt, die Sprachenvielfalt, sind die Unterschiede. Aber es ist wichtig, ein Binnenmarkt braucht gemeinsame Regeln, gemeinsame Werte. Man braucht einen Zusammenhalt, um grenzüberschreitende Fragen gemeinsam lösen zu können. Und das sind politische Fragen, das heißt aber nicht, dass es eine Gleichschaltung gibt.
Die Wochenzusammenfassung
von Neues bei Neustädter.
Unser Thema gestern, Gewaltschutz für Kinder. Anlass für dieses Thema war 10 Jahre Fall Kane. Vor 10 Jahren erschütterte dieser Fall die Öffentlichkeit in ganz Österreich. Der 3-jährige Kane war gestorben, nachdem ihn der Lebensgefährte der Mutter geschlagen und misshandelt hatte. In NBN gingen wir der Frage nach, was hat sich verändert? Wie konnte der Gewaltschutz für Kinder verbessert werden in diesen 10 Jahren? Gast bei mir war Michael Rauch, Kinder- und Jugendanwalt.
Die enge Zusammenarbeit und die enge Kooperation aller mit Kinderschutzfragen befassten Institutionen und Einrichtungen ist aus meiner Sicht ein zentraler Fortschritt, dass sich diese Personen und diese Institutionen regelmäßig treffen, Themen definieren, dass eine Öffentlichkeitskampagne zum Thema Gewaltverbot in der Erziehung auch aus dieser Zusammenarbeit hervorgegangen ist, dass es in wesentlichen Akteure auch gemeinsam wirklich 6-7 Mal im Jahr gemeinsam am Tisch umzuschauen, wie kann man dieses System des Kinderschutzes auch gut in der Kooperation und Zusammenarbeit halten.
Sagt der Kinder- und Jugendanwalt. Der Kinderschutz in Vorarlberg wurde nach dem Fall Kane neu organisiert. Mehr Personal, neues Gewaltschutzgesetz, neue Kontaktmöglichkeiten und so weiter und so weiter. Es hat sich also vieles verändert, aber ein wichtiges Detail ist geblieben, sagt dazu die Landesrätin Katharina Wiesflecker.
Da müssen alle aufmerksam sein. Nachbar, Nachbarinnen, vor allem natürlich die Systempartner in den Schulen, in den Kindergärten, in den Kinderbetreuungseinrichtungen, was im Moment die Situation etwas erschwert. Aber wir sind auf diese Partner, Partnerinnen sehr, sehr angewiesen, weil natürlich nicht die öffentliche oder auch die private Kinder- und Jugendhilfe immer sofort Einsicht hat in Familiensysteme und solche Misshandlungen oder Schwierigkeiten in den Familien natürlich vor allem in den Schulen und Kindergärten, Kinderbetreuungseinrichtungen auch auffallen.
Man muss sich, glaube ich, schon bewusst sein und das auch ehrlich aussprechen, es gibt keine 100%ige Garantie im Kinderschutz. Es ist so, das muss man auch von der Opfer-Täter-Dynamik ein Stück weit wissen, dass diese Täter, auch Täterinnen, sehr, sehr manipulativ sind, wenn es um sexuelle Gewalt beispielsweise geht, dass sie sehr, sehr viel Aufwand auch betreiben, um Gewalt an Kindern auch zu verstecken. Meine Hoffnung ist und auch ein Stück weit meine Überzeugung ist, dass wir mehr an Sensibilität, mehr an Bewusstseinsbildung erreicht haben, dass wir auch mehr Kinder erreicht haben in den letzten Jahren, dass Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen, Kindergärten viel, viel mehr Bescheid wissen. Aber ich möchte davor warnen, dass man jetzt sagt, es ist immer und in jedem Fall möglich, das frühzeitig aufzudecken. Wir müssen in der Prävention, in der Bewusstseinsbildung bei den Eltern noch besser werden, weil ohne Eltern kein Gewaltverbot in der Erziehung. Von daher sind dieser Ausbau von wirklich präventiven Angeboten, Netzwerk, Familie und ähnliche Dinge ein wirklich zentraler Baustein auch im Kinderschutz geworden. Also zusammengefasst in einem Satz, ja, es ist sehr, sehr viel besser geworden, aber die hundertprozentige Garantie in allen Kinderschutzfällen, die ist leider eine Illusion.
Sagt Michael Rauch, Kinder- und Jugendanwalt. Die Eltern spielen natürlich eine Hauptrolle, das ist klar. Und irgendwann geht es auch darum, zu den Eltern ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Und da ist sehr oft natürlich die Schule hauptbeteiligt. Das ist eine schwierige Aufgabe, sagt Reinhard Schatzmann. Er ist Direktor an der Volksschule Dornbirn-Rohrbach.
Irgendwo ist es natürlich ein Tabuthema. Das ist auch klar, dass man damit auch nicht hausieren geht. Und deshalb versuchen wir hier intensiv mit den Eltern in Kontakt zu sein, dieses Vertrauensverhältnis auf einen guten Boden zu setzen, sodass die Eltern diesen Schritt wagen und mit uns dann den Kontakt aufnehmen, wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Sehr oft ist das ja nicht mit körperlicher Gewalt abgetan, sondern viel häufiger kommt die psychische Gewalt vor. Überforderung oder dass man dem Kind sagt, du bist ein Versager und das lernst du sowieso nie. Und ähnliche Dinge, auch das gehört meiner Ansicht nach hier dazu.
Das ist aus Sicht von betroffenen Kindern sogar der wichtigste Punkt. Also wenn man Kinder befragt, auch zu Formen von Gewalt, dann ist jene Gewalt, die wir als psychische oder seelische Gewalt beschreiben als Fachpersonen, häufig die am belastendsten für die Kinder. Die sagen uns dann manchmal, was mich dann auch sehr betroffen macht, ich hätte lieber eine Ohrfeige bekommen, das hätte mir weniger wehgetan, wie die Aussage meiner Mama, die ich ja mag, oder meines Papas, der zu mir sagt, aus dir wird nie etwas, du bist ein Versager, du bist zu blöd für alles, du wirst das nie schaffen. Das sind seelische Verletzungen, die Kinder mindestens, wenn nicht sogar mehr treffen können als wie körperliche Gewalt. Und deshalb ist dieser Hinweis ganz besonders wichtig, die Sensibilität in der Sprache, den Selbstwert und das Selbstbewusstsein von Kindern aufzubauen, zu stärken und sie nicht zu erniedrigen, sie nicht bloßzustellen, ist natürlich eine gemeinsame Aufgabe von Eltern und allen Personen, sei es der Fußballtrainer, sei es der Lehrer, sei es die Kindergartenpädagogen. Die sollten alle in diesem Bereich ganz, ganz besonders sensibel sein und auf solche Dinge auch reagieren.
Und ein anonymer Anruf bei dieser Sendung hat uns auch gezeigt, dass dieses Thema Gewaltschutz auch eine umgekehrte Seite haben kann, nämlich beim Problem der gewalttätigen Kinder, die gegen die Eltern tätig werden. Dazu Michael Rauch.
Also es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen. Gerade in Fällen häuslicher Gewalt ist die Polizei auch eine unmittelbare Institution, die auch nachts am Wochenende Gewalt beenden kann durch Wegweisung von Tätern, durch das Aussprechen von Betretungsverboten. Aber man darf eines nicht vergessen, wir brauchen elementar die Eltern, die sind die hauptverantwortlichen Personen für den Schutz von Kindern. Und wenn es um Loyalitäten zu einem Partner geht oder allenfalls zu einer Partnerin und eine Entscheidung ansteht, Stoppen von Gewalt an Kindern, dann muss es immer die Priorität sein, die Partnerschaft in Frage zu stellen oder zu beenden. Wenn der Lebensgefährte, der Mann, manchmal auch der Vater des Kindes Gewalt am Kind ausübt, das ist auch die Verantwortung von erziehungsberechtigten Personen.
Ein paar Reaktionen noch zu den Sendungen dieser Woche. Die Diskussion um die Corona-Impfung ging munter weiter, vor allem bei uns im Facebook unter ORF Vorarlberg. Nur zwei, drei Ausschnitte daraus. Der Clemens Nachbauer schreibt, ich dachte immer, Impfen schützt mich und andere. Ich sehe daher den Nutzen für die Gemeinschaft nicht. Es ist dann nicht so wie bei Masern, Pocken und so weiter, die praktisch ausgerottet sind. Dazu schreibt dann die Hilde Stiller, wenn jeder sich selber schützt, ist jeder geschützt. Auch richtig. Reinhard Schäfknecht schreibt, ich werde mich erst impfen lassen, wenn ich einen Vorteil sehe, wenn ich ohne Maskenpflicht Veranstaltungen besuchen kann oder ohne Maske einkaufen und europaweit reisen kann. Daher von mir ein Jein zur Frage, ob ich mich impfen lasse. Dazu dann die Jasmin Jäger. Naja, das ist eben die Frage, was dazu beiträgt, dass du diese Vorteile hast. Darauf zu hoffen, dass alle anderen sich impfen lassen, dass du die Vorteile hast, finde ich moralisch etwas verwerflich. Wenn Sie sich den ganzen Verlauf der ganzen Meinungen, Gegenmeinungen, Gegenmeinungen durchlesen wollen, bei uns im Facebook unter ORF Vorarlberg. Einfach runterscrollen, bis Sie den Podcast von mir finden mit dem Thema Corona-Impfung. Dann die Informationen zur Impfregistrierung noch einmal. Infos gibt es auf der Homepage des Landes unter vorarlberg.at, Covid-Impfung und die Telefonnummer noch einmal und jetzt ohne Fehler 0810 81 0601, 0810 81 0601. Und jetzt noch der Blick auf den Montag. Wir beschäftigen uns mit der Mutation des Covid-Virus. Wie gefährlich ist das? Was droht uns? Was kommt auf uns zu? Gast ist Professor Felix Offner. Er leitet die Pathologie am Landeskrankenhaus in Feldkirch. Der neue Corona-Mutationsvirus bei uns Thema Montag. Jetzt aber ein schneereiches, schönes Wochenende. Bis am Montag. Ciao.